Herzlich willkommen zu einem MSDN Webcast, heute im neuen Template Design. MSDN Online selbst hat auch ein Redesign erfahren in den Webseiten. Bin auch mal übers Feedback gespannt, ob das jetzt besser geworden ist oder was man vielleicht vermisst. Heutiges Thema ist Visual Studio 2010 .NET Framework 4 und da picke ich mir die Highlights heraus. Das bedeutet, das ist einer der Webcasts, der unter der Flagge von Visual Studio 2010 und .NET Framework 4 läuft. In diesem besonderen Fall ist es so, dass dieser Webcast ein guter Einstieg ist, um sich einen Überblick zu finden über beide Themen, also nicht nur das Framework, sondern auch nochmal kurz über Visual Studio. Es gibt schon einen dedizierten Webcast dazu. Nichtsdestotrotz habe ich hier nochmal Visual Studio reingenommen, damit man, wenn man sich entscheidet, einen Webcast sich nur anzuschauen, dann sollte man sich genau diesen anschauen. Ich bin Naris Paris, bin Technical Strategist bei Microsoft Deutschland. Ich habe einen Blog, einen Messenger-Account, eine E-Mail-Adresse und ich kann auch über Twitter entsprechend meine Blogposts weiter tweeten. Dementsprechend, wie auch immer man mit mir in Kontakt treten möchte, hier sind ein paar Alternativen angegeben. Was möchte ich so in den nächsten Minuten machen? Ich möchte ganz klar fokussieren, Visual Studio 2010 eben nicht nur als Editor, sondern als komplette Softwareentwicklungsplattform. Also mit Plattform meine ich jetzt, dass man relativ viel hier in Richtung Prozessen machen kann und zusätzlich auch in Richtung Anpassung für die eigenen Projektbedürfnisse in Visual Studio. Ist relativ einfach möglich. Integration bestehender Technologien ist ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Da versuche ich so ein bisschen zu erläutern, was hinzugekommen ist zu Interoperabilitätsthemen wie COM Interop, aber auch wie es eben möglich ist, bestehende Projekte auch mit der neuen Version von Visual Studio 2010 zum Beispiel für .NET 2.0 zu kompilieren. Und Vereinfachung durch neue Technologien ist auch einer der Punkte, also das ist der dritte Punkt jetzt hier in diesem Webcast, auf den ich fokussiere. Da möchte ich ein bisschen zeigen, wie das Framework hier helfen kann, entsprechend einfacher mit gewissen Aufgabenstellungen umzugehen und die Last des Entwicklers ein bisschen von Infrastrukturkomponenten wegnimmt und hier einfach mehr zur Verfügung stellt, sodass sich der Entwickler natürlich wieder auf die eigentliche Anwendungslogik konzentrieren kann. Ja, das sind jetzt so ein paar Slide-Themen, die ich hier drin habe. Das sind ein paar Features, die in Visual Studio 2010 enthalten sind. Und diese Features habe ich jetzt ein bisschen noch zusammengefasst. Ich werde heute im heutigen Webcast auf diese Punkte hier eingehen. Der neue Editor, den möchte ich vorstellen. Es gibt, wie gesagt, bereits einen dedizierten Webcast. Allerdings hat der nicht die .NET 4.0 Frameworks-Teile. Dementsprechend produziere ich jetzt gerade diesen Highlights Webcast, damit man einfach einen Überblick bekommt über wichtige, interessante Technologien. Dann werde ich noch ein bisschen auf Sprachen eingehen, einen Datenzugriff nochmal fokussieren, hier speziell auch mal das ein oder andere zeigen. Nichtsdestotrotz auch vielleicht eine Empfehlung aussprechen, was man nämlich jetzt im .NET Framework alles zur Verfügung stehen hat und was man eigentlich mal nehmen könnte. Vielleicht spreche ich über Webanwendungen, vielleicht zeige ich da auch eine Demo, ich weiß noch nicht so richtig. Aber was ich auf jeden Fall machen möchte, ist über Parallel Computing und über Workflow 4.0 da gerade diesen Punkt Vereinfachung ansprechen und auch zeigen. Visual Studio 2010, und das ist nicht in dem Visual Studio 2010 Webcast leider drin, weil ich den vor der eigentlichen Bekanntgabe dieser neuen Editionen produziert habe, durfte ich das Slide noch nicht einbinden, ist jetzt in unterschiedlichen Editionen zur Verfügung. Man sieht hier so auf dieser Achse, es gibt zum einen das Feature Set von Minimal bis Complete, und zum anderen unten eine andere Achse mit der entsprechenden Entwicklertätigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt im großen Unternehmen auf einem komplexeren Projektgeschäft arbeite mit Prozessen, wie zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie ein Template-basierter Ansatz, Agile-basiert, wie auch immer, dann wäre die Ultimate-Edition für mich vermutlich die richtige. Ansonsten, wenn ich mehr so in der professionellen Softwareentwicklung zur Verfügung stehe, aber ein Freelancer bin, dann brauche ich nicht unbedingt den kompletten Produktumfang. Ja, und bisher war es so, wir hatten verschiedene Visual Studio Versionen. Wenn man sich mal von unten nach oben das Ganze anguckt, wir hatten die Visual Studio Standard, dann kam die Professional. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe eigentlich noch nie so genau den Unterschied mir angeguckt zwischen diesen beiden Editionen. Aber nichtsdestotrotz, es gab dann noch die Professional mit einer MSDN-Subscription und da gab es auch schon die Unterscheidung zwischen einer MSDN-Professional-Subscription und einer Premium-Subscription. Ich glaube, da bei der einen ist das Office nicht dabei und bei der anderen ist es dabei, irgendwie so. Und dann gab es eben diese Team-System-Editionen, also für Entwickler, Datenbank, wobei das zusammengefasst worden ist, Architektur und Tester. Und die Team-Suite, die alles beinhaltet hat. Viele Editionen, deshalb wollten wir das ein bisschen vereinfachen. Was es jetzt in Zukunft nicht mehr gibt, ist die Standard-Edition. Die Standard-Edition, die Professional-Edition ohne MSDN-Abo fließen in die Visual Studio 2010 Professional-Edition. Dann gibt es, wie gesagt, die Visual Studio 2010 Professional with MSDN. Das entspricht, dem grünen Produkt hier unten. Und dann gibt es eben diese Premium VS 2010, wo ich mir dann rollenbasiert die Rollen dazuladen kann. Und bei der Ultimate, da ist dann alles dabei, was man in der 100 Team Suite vergleichen konnte. Visual Studio ist ein Editor für Entwickler, klar, aber ist eben auch eine Plattform für Entwickler. Und was ich jetzt einfach so ein bisschen machen möchte, ist zeigen, wie man mit dem Editor zum Beispiel Code schreibt, wie man ihn durchsuchen kann, wie man Code entsprechend auch analysieren kann, wobei ich die Analyse auf einen bisschen späteren Zeitpunkt verlege. So, und deshalb kommen wir auch gleich zur ersten Demo. Gehen wir mal hier rein. Das hier ist jetzt das Icon von Visual Studio 2010. Wenn ich es jetzt starte, sehen wir auch den neuen Start-Screen. Wie gesagt, ihr habt die Ultimate Edition drauf. Und das Erste, was uns auffällt, ist, ich mache mal den hier zu, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Ist hier diese neue Startseite. Diese Startseite ist eine XAML-basierte Startseite, beinhaltet einiges an Templates. Das lade ich aus dem Projekt rein, das wollte ich jetzt hier eigentlich gar nicht reinladen. Kann man auch gleich wieder zumachen. Und die Startseite anzeigen. Okay. Gut, hier links habe ich einen Control mit Recent Projects. Da kann ich durchscrollen. Ich habe hier ein bisschen Layout, Visual Studio 2010, Ultimate, Guidance Resources, Latest News, in diesem Fall, ja, hier mein Blog einfach eingegeben. Man kann auch irgendeinen anderen RSS-Feed eingeben. Was ich jetzt hier auch gemacht habe, ist, ich habe bereits bei diesen einzelnen Unterthemen in MSDN-Ressourcen einen zusätzlichen Eintrag reingenommen mit der gleichen Grafik wie MSDN-Subscription, ein Blog Darius quatscht. Also man kann auch durchaus diese Startseite, wenn man sie nicht optisch anpassen möchte, auch rein inhaltlich anpassen. So dass man die bestehende Optik nutzen kann, so wie in meinem Fall hier, aber eigene Ressourcen hier reinpacken kann. Und wenn ich dann drauf gehe, komme ich dann entsprechend auf meinen Blog. Okay. Das ist wie gesagt die Startseite, das ist ein Projekt. Das liegt in Documents und dann unter Visual Studio 10 bei mir, bei Ihnen wird es Visual Studio 2010 sein, wenn Sie noch kein Visual Studio installiert hatten. Und da Start Pages. Und hier sehen wir schon, das ist eine Visual Studio Solution, die ich aufmachen kann. Hier ist diese Startpage.xaml. Und hier in den eigentlichen XML-Dateien verbergen sich die Inhalte. Und diese XML-Dateien entsprechenden Profilen, dem Profil, das man auswählen kann, wenn man Visual Studios erstmalig einrichtet, beziehungsweise dass man auch hier sich über die Import-Export-Settings aussuchen kann, indem ich zum Beispiel sage Reset All Settings zum Beispiel, kann ich hier drauf gehen, No Just Reset, und dann kann ich mir hier aussuchen, was für ein Development-Setting ich haben möchte, und dann wird entsprechend die Datei angezogen. Gut, das ist die eine Sache. Zum anderen gibt es Neuerungen im Item Template selber. Wenn ich auf New Project gehe, dann sehen wir hier links installierte Templates. Ich habe hier oben Reiter. Ich kann auch auf Recent Templates zugreifen, also Templates, die ich oft benutzt habe. Ich kann auch auf Online Templates zugreifen. Dann geht er in die Microsoft MSDN Gallery für Visual Studio und schaut nach, was da alles da ist. Da sehen wir, es sind Templates für Windows Forms dabei. Schauen wir mal. Das Card Game Starter Kit, wo man ein Poker Starter Kit hat für Visual Basic. Und für C-Sharp. Also diese zwei Starter-Kits sind drin und so weiter. Ja, die Implementierung hier für Visual Studio ist, gibt Ihnen auch die Möglichkeit, hier oben eine Framework-Version auszusuchen. Und bei More Frameworks, das ist jetzt ganz interessant, da finden wir einen Link, ja. Und bei diesem Link kann man auch später Frameworks dazuladen, ja. Also, es habe noch nicht die offizielle Aussage gehört, ob man rein theoretisch mit der Visual Studio 2010 Edition ein .NET Framework 4.5 benutzen kann, ohne das Toolset zu ändern, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Intention war, warum man dann hier auf More Frameworks gehen konnte. Dann gibt es hier, wie gesagt, die Item-Templates. Hier rechts sehen wir immer die Beschreibung. Diese Beschreibungen können jetzt auch zusätzlich noch Grafiken enthalten, Links, ein bisschen HTML-mäßig dargestellt werden. Ja, machen wir einfach mal eine neue Konsolenanwendung auf. So, jetzt sehen wir hier eine Konsolenanwendung. Es gibt so ein paar Sachen, die man hier mal machen kann. Ich lege mal einfach ein paar Klassen an. Person of, oder was weiß ich, Person Address, ja, Class, dann machen wir mal Person E-Mail, Class, Person Private Address zum Beispiel. Und dann noch vielleicht zu guter Letzt Person Private E-Mail. Einfach mal als Klassen, weil ich möchte Ihnen mal kurz ein bisschen die Navigation zeigen. Dann gehen wir mal rein, legen mal so eine, vielleicht noch eine normale Person an. Genau, das sollten wir vielleicht auch noch machen. Class Person. Und da haben wir noch eine normale Person. Okay. So, wenn ich jetzt hier entsprechend solche reingehe, eine Instanz anlege, habe jetzt noch keine Funktion hier drin. Machen wir vielleicht mal, obwohl wir haben Funktionen von der Basisklasse, Bibliothek toString, können wir mal aufrufen, ja. Da kommt halt nichts weiter aus der Hashcode zurück, aber das ist ja auch okay. So, um was mir jetzt geht, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Keyword Person auswähle, dann kriege ich alle visuellen Instanzen, die im Editor-Fenster offen sind. Und jetzt bei 1024 ist das wenig sinnvoll, dieses Demo. Aber überlegen Sie sich mal, Sie haben 1900 auf Ihrem Bildschirm oder vielleicht noch größere Auflösungen, je nachdem, was Sie für einen Monitor haben und wie viel Grafikkarten Sie in Ihrem System drin haben. Aber 1900 ist schon durchaus gängig hier bei Entwicklern. Und Sie haben vielleicht 10 Punkte. Dann macht dieses Feature durchaus Sinn, mal ganz schnell zu lokalisieren, wo überall Person hier angezeigt wird, ja. Als eine Sache. Des Weiteren haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Aufrufe oder andersrum, Klassen zu finden. Ja? Ich drücke jetzt Ctrl, Komma, dann kommt ein Fenster auf und da kann ich jetzt zum Beispiel alle Person-Klassen finden. Ja? Und dann listet er mir entsprechend die Klassen auf, wo eine Person drin ist. Ich kann auch sagen, okay, ja, wir haben ja zum Beispiel hier eine Person Address und eine Person Private Address, ja. Ich kann es auch zum Beispiel sagen, Address. Und bekommen jetzt die zwei Klassen, wo Address enthalten ist, Person Address und Person Private Address. Was ich auch machen kann, ist, zum Beispiel, wenn wir hier eine Person haben, dann sehen wir Person und durch die Kapitalisierung, also durch die Großbuchstaben, kann ich jetzt entsprechend auch die Klassennamen in einer abgekürzten Schreibweise suchen, zum Beispiel Person Private Address, könnte ich PPA suchen, ja, dann würde ich auch entsprechend Person Private Address bekommen. Und man sieht auch rechts immer das Projekt, also er sucht einfach in der Solution durch und zeigt es dann entsprechend an. Andere Möglichkeit wäre, Person und Address einzugeben, zum Beispiel, beziehungsweise Address, dann mit dem Leerzeichen, dann würde er alle Klassen finden, wo eben diese beiden Wörter drin sind. In dem Fall habe ich jetzt Person Address, Person Private Address drin. Jo, das so mal ein bisschen zu den Navigationsfeatures. Es gibt auch noch weitere Dinge, wie zum Beispiel Multi-Line-Edit. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt noch ein paar mehr Write-Lines drin, was weiß ich hier. Und dann würde uns einfallen, dass wir hier nicht auf die Konsole rausschreiben möchten, sondern vielleicht, oder gibt es das hier überhaupt, Debug? Holen wir uns mal kurz die Debug-Klasse rein. Debug.WriteLine gibt es ja auch, ne? Dass wir auf Debug.WriteLine arbeiten möchten. Dann kann ich jetzt hier Multiline-Edit machen. Ich drücke die Alt-Taste, nehme die Maus, selektiere den Bereich und sage jetzt einfach hier Debug. Ja. Habe ich also mit einem Schlag im Prinzip. Ich bin nur immer dieses Returner vom Resharper gewohnt. Habe ich mit einem Schlag entsprechend das hier geändert. Da muss jetzt irgendwie noch was rein, da damit er hier nicht meckert und gut ist. So, das sind nur ein paar Features, ein paar Produktivitätsfeatures, die in Visual Studio 2010 einfach drin sind. Andere Sache möchte ich kurz sagen, was die Erweiterung von Visual Studio 2010 angeht. Es gibt etwas, das nennt sich eben Extensions. Und diese Extensions kann man mit dem Extension Manager sich dazuladen. Der Extension Manager, gehen wir auf die Online-Galerie, erlaubt es mir, aus einem Pool von existierenden Erweiterungen für Visual Studio ein paar auszusuchen und diese in meine Umgebung reinzuladen. Ja, das können ganz einfache Add-ins sein, Controls, so wie wir sehen, Templates oder auch eben Tools, ja. Und entsprechend können wir mal gucken, ob wir da irgendwas für Visual Studio auffinden. Fürs Editing, Source Control, Programming Languages, Coding, ja. Schauen wir mal, ob irgendein Tool fürs Coding schon live ist. Da sind in der Tat ein paar. Dann schauen wir mal hier. Da kommt was, da können wir auf More Information drücken. Dann kommen wir auf die entsprechende Webseite und das Tool beschreibt, was es denn eigentlich macht und each contribution, was macht es denn? Was designed to help .NET develops create multilingual and user interfaces. Okay, ist ein Tool, um einfach mehrsprachige Anwendungen zu machen. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man auch so eine Online-Community erstellt, die ihre entsprechenden Add-ins rein publizieren, wenn sie möchten. Auch vielleicht abgespeckte Versionen, um entsprechend hier einfach ein bisschen was zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch eine erweiterte Version anbieten, die dann vielleicht kostenpflichtig ist. Aber das ist eine Möglichkeit, eben Add-ins hinzuzuladen. Und so ein Add-in ist auf mehreren Wegen möglich. Und eine der Add-in-Möglichkeiten ist es jetzt, sich in den Editor hier reinzuhängen. Der Editor selber ist jetzt in WPF geschrieben und dementsprechend über XAML erweiterbar. Und die Integration in diese Managed Komponenten läuft über ein Framework, das nennt sich Managed Extensibility Framework. Im ersten Visual Studio 2010 Webcast habe ich gezeigt, wie das dann funktioniert. Im Managed Extensibility Framework Webcast habe ich dann gezeigt, wie Math eigentlich aufgebaut ist, wie das dann funktioniert. Was ich jetzt hier zeigen möchte, ist einfach ein Prototypen, also ein Fake-Implementierung, die so ein bisschen zeigen könnte, wie man zum Beispiel entsprechend kollaboratives Editieren ermöglichen kann. So gehe ich auf den Desktop, nehme den Typing Agent hier rein, sag mal ja, speichern wir mal ab. So, was das ist, das ist ein kleines Add-in. Ich muss da nur kurz was hardcodieren und ich starte das jetzt einfach mal an. Was dieses Add-in macht, ist integriert sich in die Entwicklungsumgebung und das ist hier einfach nur ein Proof of Concept, dass man in Visual Studio im Editor eben mit mehreren Carrots arbeiten kann, gleichzeitig. Ich habe jetzt zwei Kollegen, einer ist der Christian, der andere ist der Michael. Beide arbeiten mit mir an einem gleichen Projekt. Das Projekt, das ich jetzt gleich aufmachen werde, ist jetzt eine Konsolenanwendung. Und beide werden gleichzeitig mit mir in diese Konsolenanwendung Code schreiben. Ja, das ist so die Idee. Das hier ist natürlich jetzt ein Fake, aber es zeigt die Möglichkeiten. Was man natürlich machen kann, ist das Ganze über eine TCP-Connection irgendwie aufbauen, Pair-Programming über Remote anbieten, wie auch immer. Und jetzt hier mache ich das Visual Studio einfach mal auf, die Konsolenanwendung wird gestartet. Christian tippt schon was ein, der Michael auch. Lass mich auch mal was tippen. Hallo zusammen. Das ist nicht schlecht. Gute Implementierung oder so, ja. Als Kommentar. Und man sieht, die Carrots tippen weiter, ich kann weiter tippen. Und entsprechend, ja, zeigt so ein bisschen die Möglichkeiten, die ich habe mit diesem neuen Add-in-Modell und mit dem neuen WPF-Editor eben mit Code umzugehen. Und das sind sogenannte Adornments, die hier gemacht worden sind. Das sind Layer, die entsprechend über die eigentliche Funktionalität rübergeschrieben worden sind. Also Michael und Chris existiert jetzt nicht im Source Code. Was jedoch im Source Code existiert, ist der wirklich geschriebene Code hier von Chris und entsprechend Michael. Also Michael, wenn man jetzt hier Auf args geht, sehe ich zum Beispiel auch, args wird gehighlighted. Ich kann hier wirklich den Code auch ändern. Das ist nicht einfach nur rübergeschrieben, das ist wirklich der editierte Code mit Farbgebungen für diese Peers oder Pairs, die mit mir zusammen an diesem Code gearbeitet haben. Es ist einfach nur eine Idee. Ich und ein Kollege sind gerade am Entwickeln einer solchen Add-in-Lösung. Und ja, ich denke, das ist etwas, was vielleicht der eine oder andere brauchen könnte. So, machen wir mal Visual Studio hier zu in dem Experimentier-Hive und schließen einfach mal hier die Lösung. Okay. Also die Idee ist einfach, Visual Studio 2010 ist eine Plattform, die ich erweitern kann. Und Erweiterungen mache ich mit dem Managed Extensibility Framework. Ich würde einfach, was man noch dazu braucht, um das zu programmieren, ist das Visual Studio 2010 SDK, und zwar für die Beta 2. Das ist jetzt auch erschienen, hoffe ich. Ich habe halt ein internes Bild geladen, aber das müsste so 2, 3 Tage später erscheinen nach dem Visual Studio 2010 Launch. Und es gibt einfach schöne neue Möglichkeiten, die man sich vielleicht mal einfach durchlesen kann, wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht kommen auch ganz, ganz neue Ideen, die man so vorher nicht einfach realisieren konnte, weil es zu kompliziert war. Betrachten wir jetzt ein bisschen das .NET Framework. Wir haben ja .NET im Jahr 2002 offiziell released. Da war .NET 1.0 mit der Common Language Runtime 1.0 drin. Dann hatten wir kurze Zeit später 1.1 mit ein bisschen Binärinkompatibilität und dann kam eine neue Common Language Runtime 2.0. In erster Linie, weil einige der Features, die in 2.0 benötigt worden waren, auch auf andere Produktgruppen zurückzuführen sind. Zum Beispiel SQL Server 2005, erstmalig mit der Common Language Runtime Integration, hat einfach gewisse Hosting-Schnittstellen benötigt in der Common Language Runtime und andere Dinge sind da auch noch reingeflossen. Aber auf Basis der Common Language Runtime 2.0 war es ein bisschen verwirrend für die Kunden, gebe ich ehrlich zu. Ist auch nicht besonders gelungen in der Namensgebung, verschiedene .NET Framework-Versionen anzubieten. Ja? Zum einen .NET Framework 2.0, dann kam .NET Framework 3.0, aber immer noch auf Common Language Runtime 2.0 basiert. Dann kam 3.5, ja? Und dann noch SP1, was auch neue Funktionalität, neue Klassen mitgebracht hat. Das fassen wir jetzt ein bisschen zusammen. .NET 4, CLA 4, machen also einen Sprung. Passen beides an, Common Language Runtime Version und dann eine Framework Version auf die nächste Versionsnummer 4. Ist schon mittlerweile Beta 2, also ignorieren wir einfach die Beta 1. So sieht also der momentane Common Language Runtime 2.0 mit .NET 2.0 bis 3.5 SP1 Stack aus und hier sehen wir schon im SP1 gibt es halt MVC, Dynamic Data, Entity Framework und Data Services, die dazugekommen sind. Also nicht wirklich ein Service Pack, sondern eher eigentlich mal ein Zwischenrelease. Ja. Hätten wir vielleicht auch 3.6 oder 3.7 nennen können, aber gab halt Feedback, dass die Versionsnummern halt schon irgendwie konstant bleiben sollten manchmal. Ne? Im 4.0 sieht das ein bisschen entspannter aus. Da ist es alles ein bisschen mehr in Gruppenblöcke, in Funktionsblöcke zusammengepasst, aber wichtig ist es einfach mal anzuschauen, was unten im Core-Bereich steht. Parallel Extensions, ja, ein wichtiger Core-Bereich. Link schon seit 3.5. Managed Extensibility Framework ist drin. Neu dazugekommen ist die Dynamic Language Runtime. Und dann oben drüber eben die einzelnen Klassen, Bibliotheken, die jetzt auch enthalten sind im .NET Framework 4.0. Fokus der Common Language Runtime 4 liegt auf Integration, wie ich das auch am Anfang des Webcasts bereits gesagt hatte. Performance ist ein wesentlicher Bestandteil. Der Threadpool-Scheduler wurde neu implementiert, also verbessert. Wir haben Möglichkeit, Codequalität über Code Contracts jetzt sicherzustellen. Dazu wird es vielleicht einen eigenen Webcast geben, wenn ich einen entsprechenden Speaker finde, der das gerne präsentieren möchte. Ansonsten, das sind so die Fokusthemen, die drinnen waren. Eines der Fokusthemen ist eben Side-by-Side-Integration, und zwar in einem Prozess. Das war bisher nicht möglich, zum Beispiel die Common Language Runtime 2.0, die das .NET 2.0, 3.0, 3.5 Framework benötigt hat, zum Beispiel in Outlook zusammen mit .NET 1.1 zu hosten. Ja, das geht nicht. Mit 4.0 sieht das anders aus. Das ist durchaus möglich. Wir können also in einem Host-Prozess wie zum Beispiel Outlook Common Language Runtime 2.0 und 4.0 Anwendungen nebeneinander laufen lassen. Das sollte eine einfache Migration erlauben, dass man peu à peu auch, wenn man eben zum Beispiel Admins für diese COM-Automationsprogramme schreibt oder Outlook oder Word, dass man entsprechend hier relativ einfach gewisse Funktionalitäten neu hinzufügen kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss, oh, meine bestehende wird jetzt nicht mehr laufen. Das haben wir jetzt mit dieser Version gelöst. Weitere Highlights, das Managed Extensibility Framework, wo es einen eigenen Webcast gibt, ist hier nicht aufgeführt, aber ist auch ein Highlight. Ja, es gibt neue numerische Datentypen, Big Integer, um eben auch größere Zahlenverarbeitungen zu machen. Datenstrukturen wie ein Tuple, das in vielen anderen Frameworks, die jetzt nicht auf .NET basieren, aber schon vielleicht auch .NET teilweise Frameworks enthalten, haben schon Tuple-Implementierungen, aber jetzt in Basisklassenbibliothek eben auch eine drin. Memory Map File kann man jetzt relativ einfach nutzen und Unified Cancellation Model, das eben einem erlaubt, über einen entsprechenden Token mehrere beteiligte ja, Tasks oder Arbeiter, die an gewissen Aufgaben arbeiten, IO-Management, entsprechend mit einem Token abzubrechen und sich da nicht die Gedanken machen, wie implementiere ich das in die einzelnen Klassen dann rein. Type Equivalence, das ist auch ein recht interessantes Thema. Da sollte ich doch fast einfach mal, ja, das könnte ich einfach mal demonstrieren, aber ich dachte, das hätte ich schon demonstriert. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache es trotzdem mal hier hinein, um was es hier eigentlich geht. Ich mache mal Visual Studio. Ah, jetzt habe ich das andere nochmal gestartet. Ich bin immer so voreilig. So, machen wir das mal zu. Okay. Also machen wir ein neues Projekt. Eine Konsolenanwendung, das ist erstmal in erster Linie egal, um was es sich da handelt. Und wir fügen jetzt hier einfach mal eine neue Referenz hinzu, kein Item. Und zwar eine COM-Referenz. Was weiß ich, Microsoft.Word oder so. Office. Jetzt muss ich das doch mal suchen hier. Also Microsoft. Nehmen wir Office Excel. Excel 12. Ist das das, was ich gesucht habe? Ich denke schon, ja. So, hier ist ein Interop-Assembly. Wenn ich hier auf F4 drücke, auf die Eigenschaften, dann sieht man hier dieses Embed Interop Types. Was passiert ist, wir können jetzt mal ganz kurz hier, was weiß ich, Excel, referenzieren, Punkt Application, App ist gleich New, Application, okay. So, mehr brauchen wir jetzt erstmal gar nicht machen. Kompilieren das Ganze. Wenn ich da jetzt, wir haben uns gemerkt in den Eigenschaften vom Interop Assembly, oder schauen wir mal ganz kurz was anderes drauf, Properties. Das Interop Assembly ist hier zu finden, in diesem Pfad. Gehen wir mal ganz kurz drauf. Das heißt, dann nehmen wir Windows Assembly, öffnen das, das ist unser GUC-Viewer. Jetzt nehmen wir das Microsoft Excel Assembly. Ah ne, das bringt mir nicht, ich möchte eigentlich die Dateigröße zeigen. Deshalb machen wir das mal ganz kurz hier. CD, pasten wir mal hier rein. Dann sind wir in dem Pfad, wo das Interop Assembly liegt. Ja. Und wir sehen jetzt hier, dieses Interop Assembly hat 1,2 MB. Ja. Und für ein Office-Add-In, das jetzt vielleicht nur 40k benötigt, noch zusätzlich diese 1,2 MB immer mit zu deployen, das ist ein bisschen blöd. Also eigentlich totaler Schwachsinn. Dieses Problem lösen wir eben über diese Type-Äquivalenz. Das bedeutet, wenn ich ein entsprechendes Bild mache, so wie ich es gerade gemacht habe, und hier referenziere ich nur die App, dann können wir sich mal das Ganze mal mit Reflektor anschauen. Dann sieht man, dass hier im Reflektor Microsoft Office Interop drin ist, mit ein paar Typen drin. Jetzt machen wir mal Space, um das mal anzuzeigen. Ja, mach mal. So, und hier sehen wir jetzt etwas, das nennt sich Type Identifier, ja, und gut. Was unser Compilat jetzt enthält in unserem Assembly ist die Definition des COM-Interfaces in unserem Assembly mit den Interfaces, die wir benötigen für unsere Anwendung. Bedeutet, ich brauche nicht das Primary Interop Assembly, es wird genauso behandelt durch die Common Language Runtime, wie ich das von dem normalen Primary Interop Assembly erwarte, mit dem Unterschied, dass eben unsere Anwendung nur 6K ist und trotzdem eben Excel aufrufen kann. Ja, ohne diese 1,2 MB. Also das ist nur ein Beispiel, was dieses Type-Äquivalenz bedeutet. Gut, dann gehen wir wieder auf die Slides. C-Sharp habe ich auch schon Webcast gemacht. Gibt es ein paar Dinge, optionale Parameter, Keyword Dynamic, COM Interop, Verbesserung und so weiter und so fort. Was interessant ist, ist eben dynamisch mit C-Sharp zu arbeiten. Das heißt jetzt auch, ich kann ruhig hier das gleiche Projekt nehmen, das ist jetzt eigentlich egal. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach irgendwas dynamisch erzeugen, zum Beispiel Hallo ist gleich, machen wir noch eine Klasse, Class Person, die hat jetzt einfach keine Methoden, ja, ist ja jetzt mal egal. New Person, und dann sage ich einfach Hallo. Mein Name ist als Methode Hallo. Nachname als Property, dementsprechend einfach auf die Konsole rausschreiben. Und wenn ich das kompiliere, kompiliert das wunderbar. Wenn ich das ausführe, gibt es eine Exception, weil er nämlich zur Laufzeit nicht diese Methode findet, die ich jetzt hier eingegeben habe. Und das Ganze kann man auch selber nutzen für eigene Objekte, indem ich zum Beispiel von Dynamic Object ableite. Ja. Und wenn ich von Dynamic Object abgeleitet bin, dann kann ich zum Beispiel ein TryGetMember oder ein TryGetIndex überladen und dort eben meine Bindungen dynamisch zur Verfügung stellen. Und ich habe aus Spaß eine kleine Anwendung geschrieben. Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier einfach in die letzten Dateien aufmachen. Riesen Solutions ist die 27. Ne, brauche ich nicht speichern. Das erkläre ich jetzt mal kurz, um was da geht. Machen wir einfach mal hier folgendes, das weg und dann erkläre ich, um was es geht. Wir haben jetzt drei Objekte hier. Einmal Direct Data Access, Direct Data Row Access und Direct Column Access. Diese drei Objekte, ich zeige es mal kurz im Diagramm, die kapseln im Prinzip von System Data SQL Client zum einen das Connection Objekt, zum anderen die Data Table und die Data Row. Und was ich jetzt mit diesen drei Klassen hier machen kann, ohne dass ich jetzt zusätzlich noch Code-Generierung oder so mache, ist mit Daten in einer Datenbank arbeiten. Was ich jetzt hier mache, ist, ich instanziere eine neue Dynamic-Variable, Dynamic-DB, vom Typ New Direct Data Access. Implementiert nämlich, wenn wir uns das anschauen, Dynamic Data Object, ja. Und Dynamic Object implementiert weitere Funktionen, wie zum Beispiel TryGetMember. Und das gleiche gilt auch für Direct Row Access, da gibt es eben auch einen TryGetIndex zum Beispiel. Der erlaubt es mir, über einen Indexer eine weitere dynamische Klasse vom Typ Direct Column Access zu implementieren, also zu instanzieren. Aber was ich jetzt eigentlich damit machen kann, ist folgendes. Ich gehe rein in meinen Surface Explorer. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, kein Dataset oder sonst irgendwas angezogen. Ich mache mal eine AdventureWorks Datenbank auf, die ich hier habe, die AdventureWorks LT. Guck mir mal die Tabellen an, die es da gibt. Build Version Error Log haben wir mal vergessen, aber hier gibt es zum Beispiel Address, Customer, Customer Address, Product. Und ich habe jetzt, wie gesagt, das hier instanziert und wir haben hier rechts lediglich ja, AdventureWorks LT definiert. Ja. Und ja, arbeiten wir einfach mal so ein bisschen damit. Sprich, machen wir da mal ein bisschen mehr draus. Ich habe jetzt DB, das ist ein Dynamic Object. Wir hatten Customer. Und wir können mal gucken, was hat ein Customer eigentlich für Count. Ja, also wie viele Customer habe ich denn eigentlich in meiner Datenbank drin? Okay. Dann können wir auch gucken, wie viele Produkte habe ich in meiner Datenbank drin. Warum ich jetzt hier Customer und Product schreibe, ist eigentlich relativ simpel. Ich muss in diese Konvention, die ich hier implementiert habe, in diesen drei Klassen, den gleichen Namen verwenden, den ich hier in der Datenbank habe. Und hier habe ich keine Mehrzahl drin für die Tabellenbezeichnung, deshalb sieht es dann auch im Code jetzt hier so aus. Also wir greifen jetzt wirklich über unser dynamisches Objekt, DB, auf die Tabelle Customer zu und holen uns da Discount raus. Ja? Wenn ich das jetzt einfach mal starte, 847 Customer, 295 Produkte. Okay? Gut, ist eigentlich schön und gut. Wir haben Produkte. Ja, dann gib mir doch einfach mal ein Produkt Nummer 1. Ja? Und zeig mir das mal an, wie das aussieht. Beziehungsweise, die Produkttabelle hat ja auch Felder. Name, ja. Dann geben wir einfach mal den Namen aus vom Produkt 1. Produkt 1, Zero-Based Index Name. Okay? Also hier nochmal. HL Road Frame Black 58. Ich habe die ToString-Methode überschrieben, sodass ich auch einfach das Produkt, die Zeile ausgeben kann. Und dann kriegen wir hier die ganze Zeile in der Konsole angezeigt, weil ein String zurückkommt, Komma separiert. Ich kann statt über einen Indexer natürlich auch andere Wege definieren, das zu benutzen. Zum Beispiel nehmen wir mal das 11. Produkt, Row 11, Punkt, Name. Ja. Dann kriege ich ein anderes Produkt zurück, nämlich ein Longsleeve Logo Jersey. Und hier dieses Row.11 habe ich gleichgesetzt mit dieser Implementierung. Ja. Ist einfach nur eine Definition in meinem Dynamic Object. Und das erlaubt halt wirklich lustige Sachen. Also das ist jetzt hier nur eine Just-for-Fun-Implementierung, die hat auch nur lesenden Charakter. Aber entsprechend kann man sich vorstellen, dass man sich vielleicht Proxys schreibt, generische für irgendwelche Services und solche Dinge. Es ist alles ein bisschen zwiespaltig, inwiefern das wirklich jetzt Nutzen hat, weil wir trotzdem statisch kompilieren. Ja. Letztendlich, wir haben ja keinen Interpreter, wo wir mal kurz das dynamisch reinhacken kann. Aber das ist so der erste Weg, wo man dann sich vorstellen kann, wie das dann aussieht, wenn wir mal einen dynamischen Language Compiler haben, den man als Service nutzen kann. Einfach mal so eine Idee, wozu man dieses Dynamic Object nutzen kann. Weitere Sprachen in 2010, Visual Basic, haben fast identische Möglichkeiten wie in C#. Es gibt immer Unterschiede zwischen beiden Sprachen, aber zum Beispiel die automatischen Properties sind jetzt auch in Visual Basic verfügbar. F# ist eine neue funktionale Sprache, mit der habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt, beziehungsweise gar nicht, ja. Ich weiß, wie man es schreibt, F und dann das Sharp-Zeichen, und das war's. Aber auch hierzu wird es von irgendjemandem in Reihe dieser Serie einen Webcast geben, der dann ein bisschen näher drauf eingeht. In C++ gibt es auch eine Menge Neues, zuallererst auch von der UI her verbesserte IntelliSense, auf die gleiche Basis gestellt. Und dann gibt es noch das dynamische Duo für die Dynamic Language Runtime, Iron Ruby und Iron Python. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema Dynamic Language Runtime. Wir brauchen ja irgendwie eine Integration, damit eben dynamische Sprachen und statische Sprachen miteinander interagieren können. Das heißt, wir können über diese Dynamic Identifier mit der DLA eben dynamisch umgehen. Und mit den dynamischen Sprachen wie Ruby und Python könnten wir auch dynamisch wirklich Code zur Laufzeit verändern, wenn man die DLA in unseren Anwendungen hostet. Das Ganze baut sich auf Grundlage von Expression Trees, die in dieser Version noch zusätzlich Funktionen beinhalten können, statt nur noch statt der bisherigen Vergleichsoperatoren und Member. Dynamic Dispatch, den haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesehen, wie das mit dem Dynamic Object funktioniert, und wenn man sich das Kompilat im EL anschaut, dann sieht man auch, dass Call-Side Caching dort benutzt wird und dementsprechend auch deklariert ist, also das wie schnellere Wiederverwenden von dynamischen Programmfunktionalitäten. Die Sprachen unterstützen das Ganze und das funktioniert auch über diese Binder und try-get-member und try-get-index, da kriegt man auch einen Binder rein, einen get-member-Binder. Dort kann man halt Informationen rauslesen, was man eigentlich erwartet, wenn man aufgerufen wird und das entsprechend dynamisch zurückgeben. Und mit diesen Techniken ist es halt möglich, über die Dynamic Language Runtime C# mit Ruby zu verheiraten, Ruby auf Silverlight weiter auf JavaScript zugreifen zu lassen und solche Dinge. Ja. Also es ist ein relativ mächtiges Konzept, das ich mit Sicherheit in der nächsten Version auch noch exzessiver gehandhabt wird, sodass wir auch sehen werden, dass zum Beispiel C# oder so zum Scripting genommen werden könnte, ja, wenn man möchte. Ja, ein anderes Thema, ein Highlight, das ich jetzt rauspicke, ist Software Design. Eher Software Design ist vielleicht nicht ganz richtig. Es geht jetzt nicht ums Design von Software, sondern man kommt in ein Projekt rein. Und in dem Projekt ist man reingeworfen worden. Das Projekt existiert 3 Jahre, hat hunderte von tausende von Source Code Zeilen. Man muss eigentlich nur an der Core-Implementierung was ändern. Und man hat eigentlich, erstmal die Aufgabe, sich in den Code einzuarbeiten. Wir unterstützen Visual Studio 2010 verschiedene Diagrammtypen. Activity-Diagramm, wie man es vielleicht aus den UML-Sachen erkennt. Da gibt es ein Layer-Diagramm, das architekturell so ein bisschen aufzeigt, wie unsere Anwendung schichtenmäßig aussieht. Aber was viel interessanter ist, auch eben im Rahmen der Code-Analyse, sich mal das Ganze anhand von Source Code anzugucken. Und dazu lade ich jetzt ein Projekt rein, das nennt sich Antimy. Das hat ein Evangelist bei uns mit initiiert. Also der war vorher nicht Evangelist, aber ist halt jetzt Evangelist. Bin ich auch überhaupt auf diese Lösung gekommen, weil da ist relativ viel Source Code drin und das kann man gut nehmen, um einfach mal zu analysieren. Das ist auch noch mit dem TFS gekoppelt, das kann man sich von der Seite dort direkt herunterladen. Und da habe ich mir mal was rausgeholt. Das nennt sich Simulator. Und der Simulator, der ist in der Simulation Core Assembly drin, hier rechts. Und wenn wir weiter runtergehen, ist das diese entsprechende Datei. Und da gibt es eben Step. Ja. Step sagt, also es geht Ameisensimulation, es geht darum, Ameisenvölker, andersrum, es geht darum, Ameisen mit künstlicher Intelligenz auszustatten, in die man programmieren kann. Also in erster Linie ein Lernspiel, um das erste Mal mit Code schreiben in Berührung zu kommen. Das Objektmodell ist Deutsch oder Englisch, je nachdem, in welcher Sprache ich arbeite. Es gibt auch andere Sprachen, glaube ich, mittlerweile, Spanisch oder so, mit denen ich dann diese Intelligenz implementieren kann. Dann wird eine Runde genommen und in jeder Runde kommt irgendwie jemand dran und dann wird entsprechend die Ameise aufgerufen, was sie gerade tut, ja. Damit ich jetzt sehen kann, von wem die Funktion Step aufgerufen wird, gibt es jetzt eben die Möglichkeit, mir die Call-Hierarchie anzuschauen. Da gehen wir mal rein. Also, wer ruft mich eigentlich auf? CreateState ruft mich auf, ja. Da wird SimState aufgerufen. Und wen rufe ich alles auf? Um Gottes Willen, eine ganze Reihe an Funktionen rufe ich auf. Also, Abfragen an Member und dann eben Funktionen. Das ist jetzt gut, dass ich das sehen konnte. Ich kann jetzt auch hier rein theoretisch weiter runtergehen, Calls to Collect, dann sehe ich auch noch, wer sonst noch Collect aufruft und so weiter und so fort. Ich kann hier also durch die Aufrufhierarchie dynamisch durchgehen. Ich kann mir aber jetzt hier auch ein Diagramm erzeugen lassen, zum Beispiel ein Sequence-Diagramm, das mir grafisch, visuell anzeigt, wie denn eigentlich Step benutzt wird, ja, und was da eigentlich passiert in Step. So, und dann sehen wir auch schon die Beteiligten. Ich mache das mal kurz Vollbild. Das ist der Simulator, dann gibt es einen Proxy, einen Simulator-Proxy, dann sehen wir auch hier, je nachdem mit was für einem Switch da reinkommt in den Step rein, dann wird erstmal geschaut, ist ein Proxy da? Wenn noch keiner da ist, dann wird ein Proxy erzeugt, ja, Create Simulator Proxy. Und dann sieht man auch die entsprechende Codezeile. Und dann gibt es eine Initialisierung und dann kann man weiter runtergehen, was passiert dann? Dann wird etwas angeloadet, dann gibt es eine Loop, dann kann man sich ein bisschen mehr die verschiedenen beteiligten Stellen anschauen und was eigentlich dann im eigentlichen Programm Code gerade abläuft, ja, wenn er durchlaufen wird. Also die visuelle Aufbereitung des Programmcodes, statt sich dem Programmcode selber zu Gemüte zu führen. Und das ist hilfreich, weil man sieht gleich oben, welche beteiligten Klassen beziehungsweise ja, in erster Linie Klassen sind eigentlich alles dabei, ja. So dass ich sofort, oder Event-Händler, dass ich sofort ein Gefühl dafür kriege, dieses Simulation Core, diese Funktion Step, ist eine ziemlich komplexe Funktion, ja. Also mit so vielen Beteiligten ist schon mal irgendwie schlecht zu warten, würde ich mal sagen. Also rein aus dem Bauch, ohne dass ich nicht genau weiß, was die jetzt hier macht, aber ich würde es schon mal sagen, ist ein Monster, das man nicht unbedingt so behalten möchte. An dieser Stelle einfach, müsste man sich mal angucken, wie man das refactort. Aber es ist jetzt nicht der Job. Der Job war einfach jetzt hier mal ganz kurz zu zeigen, wie das visuell aussieht. Okay. So, das ist auch schon alles, was ich mehr aus dieser Ecke zeigen wollte, weil der Christian Binder ja eine Reihe von Webcasts machen wird zu Visual Studio 2010 in Richtung ALM, und da gehört eben die gesamte Analyse eben auch dazu, die gesamten Architekturdiagramme. Datenzugriff, das ist jetzt ein weiteres Highlight, was ich mir rausgepickt habe, einfach aus dem Grund, weil es in 80% der Fälle, die Leute, die ich treffe, arbeiten zu 80% rein datenbankgetrieben, also sprich haben datenbankgetriebene Anwendungen, heißt nicht, dass sie datenbankgetrieben erzeugt sind, aber haben halt Anwendungen, die mit Daten häufig viel machen. Nicht nur reine Computation oder Spieleprogrammierung, sondern eben datenbankgetriebene Anwendungen. Und das Entity Framework kommt in der Version 4, also davor hatten wir die Version 1 beim .NET Framework 3.5 SP1, die Version 1. In der Version 4 neu dazugekommen sind ein paar Einsätze, wie zum Beispiel Model First Development. Das werde ich jetzt auch gleich in der Demo zeigen, wie das dann so ein bisschen funktioniert. Komplexe Datentypen im Modeler sind möglich. Man kann Plain Old CLR Objects nutzen. Dieser Ansatz, muss ich nur hinweisen, entspricht nicht so der ganz reinen POCO-Vorstellung, den man in der domaingetriebenen Anwendungsentwicklung hatte, aber es ist immerhin ein Ansatz, den man benutzen kann. Und dann die Möglichkeit, eben Entity zu arbeiten. Hatte man im .NET Framework 1 auch, also im Entity Framework, im .NET Framework SP3.5, SP1, Entity Framework 1 hatten wir das auch. Allerdings hatten wir kein Entity-Back, das automatisch mitgewandert ist über Prozessgrenzen und sich gemerkt hat, was für Änderungen passieren. Das musste man alles manuell implementieren. Data Services, auch in der Version 1.5 jetzt, größte Verbesserung, um vielleicht mit einzelnen Worten zu sagen, die oberen drei Punkte können wir eigentlich relativ einfach zusammenfassen. Okay, Streaming ist auch nicht uninteressant. Datentransferminimierung könnte hier einfach das Schlagwort sein. Also, wenn ich jetzt ein Paging mache, passiert das auf der Serverseite. Es wird nicht auf der Client-Seite erstmal 200 Datensätze geholt und dann gepaged, sondern eben auf der Serverseite gepaged. Ich kann einfach abfragen, wie viele Zeilen habe ich denn eigentlich drin. Ich kann auch eine Projection machen. Also sprich, wenn ein Objekt 30 Attribute hat, ich aber nur 5 brauche, dann brauche ich doch nicht die anderen 25 Attribute mit runterzuladen. Das ist eine Bandbreite, die ich nicht bereit bin zu bezahlen. Und dementsprechend kann man das jetzt auch einschränken und hier einfach mit Projection arbeiten. Und es gibt einen nativen Data Binding Support für WPF und Silverlight, wo ich die Möglichkeit habe, an einen ADO.NET Data Service direkt zu binden. Wir haben ja viele Datenzugriffstechnologien im .NET Framework jetzt erstmal. Und zwar rede ich nur von den Datenzugriffstechnologien im .NET Framework, die auch von uns sind. Zum einen gibt es so das klassische von .NET 1.0.1.1, das Data Reader, Table, Adapter, Dataset, ja. Wann sollte man das benutzen? Oder wann macht es Sinn? Sollte man davon weggehen? Zum Beispiel, meine Aussage ist, wenn Sie es heutzutage benutzen und Sie haben einen relationalen Ansatz und Sie, ja, müssen nicht auf Teufel komm raus aus einem ORM-Mapper, weil sie irgendwas haben möchten, was ein ORM-Mapper zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel ein abstraktes Mapping, ja, dann bleiben sie beim Data Reader und Data Table und Adapter und Dataset. Es ist schnell, ich habe Interop-Fähigkeiten zu klassischem ADO und ich habe eine gute Unterstützung im Designer für Windows Forms. Ich habe ja auch für WPF jetzt eine Unterstützung im Designer mit Visual Studio 2010. Ich habe halt einen relationalen Ansatz und ich kann jederzeit mir Datasets generieren lassen, neu bauen lassen. Und es gibt auch Refactoring-Tools im Database Developer Power Tool. Das mir erlaubt eben ein Dataset auch zu refactoren, ja, wenn sich die Tabelle ändert. Also, keine schlechte Wahl. Wenn man damit glücklich ist, wird man auch in Zukunft damit glücklich sein. Link to SQL, auch schnell. Relativ minimaler Overhead zu dem normalen Data Reader, ist aber ein relativ triviales Mapping. Wir mappen direkt die Tabellen auf Objekte mit Attributen. Dafür ist es einfach zu handhaben. Wenn man was wirklich Umfangreiches haben möchte im Bereich ORM-Mapping, dann ist Entity Framework definitiv das, was es abdecken kann. Es ist nicht ganz so performant wie die ersten zwei Lösungen, hat aber den Vorteil, dass ich hier abstrakt eine Abstraktion habe zwischen den eigentlichen konzeptionellen Modell und dem Storage-Modell und entsprechend hier rein, wenn ich es gut vom Design mache auch und ich habe Datenänderungen, die sich rein Schema um Organisation benutzen, beziehungsweise ich neue Tabellenfelder hinzufüge oder auf alte Mappen, kann im konzeptionellen Modell, dann kann ich rein theoretisch ein reines Mapping austauschen, ohne die Anwendung neu kompilieren zu müssen. Also solche Dinge sind schon möglich im Entity Framework. Und wo ich nicht drum herum komme, oder andersrum gesagt, da gibt es halt noch eine Alternative, ist nicht die performanteste, sagt schon der Name HTTP irgendwie, ja. Aber es spielt ja heutzutage nicht mehr unbedingt eine Rolle, ob das jetzt ein paar Millisekunden vorher da ist oder nicht, also bei vielen Anwendungen zumindest. Überall da, wo ich HTTP-basierte Clients habe, also sprich, habe ich Silverlight auch, dann ist das meine Wahl, Data Services zu nutzen. Ich kann natürlich eigene WCF-Dienste schreiben oder andere Services, aber mit Data Services ist es relativ einfach, datenbankgetriebene Anwendungen zu schreiben. Also das wäre so mal ganz grob umrissen, was wir so haben und was ich nochmal anmerken möchte. Wir bieten einen ORM-Mapper an, aber wir sagen nicht, und das meine ich jetzt wirklich vollen Ernstes, wir sagen nicht, nutzt den jetzt auf Teufel komm raus. Wenn Sie heute mit Data Reader, Data Table Adapter und so weiter arbeiten und nicht Silverlight oder JavaScript ansprechen müssen, dann ist es die optimale Wahl, auch dabei zu bleiben. Ja? Sie brauchen nicht unbedingt auf einen ORM-Mapper umzusteigen. Wenn Sie allerdings domaingetrieben arbeiten und Model First zuerst machen wollen und weniger den relationalen Ansatz verfolgen, dann sollten Sie das Entity Framework anschauen, wobei er auch empfehlen möchte, sich auch mal andere Mapper anzuschauen. Also es gibt eine Vielzahl an Datenzugriffstechnologien, die nicht nur von uns sind, für .NET, die auch durchaus eine Betrachtung bei einem Proof of Concept finden sollten. Aber was ich jetzt machen möchte, ist trotzdem der Entity Framework 4 Designer zeigen, was sich da getan hat. Und dazu mache ich einfach eine neue Anwendung. Eine weitere Konsolenanwendung. Dazu machen wir hier No. Und dann erzeugen wir ein neues Item vom Typ ADO.NET Entity Data Model. Und das nennen wir einfach Model 1. Also lassen das bei der Bezeichnung. Und die meisten Demos, die wir immer bisher gemacht haben, gingen auf Generate from Database. Heute ist das anders. Heute machen wir ein Empty Model. Das heißt, ich habe jetzt eine Design-Oberfläche. Und mit dieser Design-Oberfläche kann ich jetzt entsprechend hier ein Modell erstellen. Dazu kann ich hier mit den Entity in der Toolbox arbeiten, also hier einfach draufziehen zum Beispiel. Dann das Entity umbenennen, was weiß ich. Machen wir einfach Webcast. Und dann haben wir einen Webcast hier, dann haben wir hier Identity, eine ID in 32. Wir können sagen, das ist eine Identity, also eine Identity, wenn sie im Store erstellt wird. Das ist wie gesagt aber noch eine Klasse, die wir jetzt hier bearbeiten. Dann sagen wir einfach hier Webcast, Titel, Beschreibung und Publizierungsdatum. Ja. Und wir können auch die ID rausschmeißen. Ist ja nicht so notwendig. Wir können jetzt sagen, hier haben wir zum Beispiel Nullable, False, Beschreibung, Nullable, können wir mal True machen. Also darf ruhig Null sein und Publizierungsdatum. Ja. Haben wir auch mal ein Nullable, ja. Okay, so, dann haben wir jetzt hier unser Objekt. Dann speichern wir das mal. Und wir haben noch keinerlei. Wir brauchen allerdings einen Key. Dann nehmen wir einfach mal den Title als Key. Und gut ist. So, wir haben aber jetzt hier noch keinerlei, wie soll ich sagen, Datenbank hier, ja. Wir haben hier erstmal ein Modell. Wir haben aber in unserer Solution auch noch, wenn man sich das mal hier anschaut, Webcast, da ist unser Modell. Da sind Properties drin, mit denen ich arbeiten kann. Aber es sieht jetzt noch immer nicht so richtig POCO-mäßig aus, ja. Leitet nämlich von Entity Object ab. Nicht so schön. Was wir jetzt machen können ist, wir können dieses Modell nehmen und einen entsprechenden Code-Generator drüber laufen lassen. Zum einen können wir jetzt erstmal, bevor wir den Code-Generator drüber laufen lassen, könnten wir jetzt sagen, generate data boys from model. Dann suche ich mir eine Datenbank aus, dann nehmen wir einfach mal die Test 2. Da sind schon ein paar Tabellen drin. Aber da sehen wir auch das DDL-Statement, das hier erzeugt wird. Ja. Und dementsprechend sehen wir Webcast Z, nennt er das Ganze. Envarca Max macht er halt mal standardmäßig draus. Und ja, dann haben wir das in unserer Datenbank drin. Wenn ich das Finish drücke, erzeugt er mir dieses SSDL und DDL. Und dann kann ich es hier einfach mit Execute ausführen. Gegen die entsprechende Instanz laufen lassen. For user key column in index title. Ja, user key column. Ah, alles klar. Das ist richtig, ein VarCharMax geht nicht. Das ist allerdings korrekt. Dementsprechend macht es ja nichts, ja. Machen wir vielleicht doch noch eine ID rein und nehmen halt diese ID als in32. Entity Key und dann bist kein Entity Key mehr. So machen wir dich zu int32. In32 und nullable false. Und machen wir ruhig ein ID-Pattern draus. So, machen wir nochmal Generate Database, Finish. Yes. Dann gucken wir uns mal das Skript nochmal an. Webcast Set. In VarCharMax jetzt hier Identity 1.1. Okay, führen wir aus, sollte jetzt funktionieren. Okay, damit haben wir jetzt in unserer Datenbank, wenn wir jetzt auf den Server Explorer draufgehen und hier Test 2 uns mal anschauen, eben Webcast Set drin. Aber wir haben immer noch kein richtig gutes POCO-Modell. Das können wir jetzt im Prinzip hier erzeugen lassen über ein Add Code Generation Item. Da wähle ich mir aus, was für einen Code-Generator ich haben möchte. Machen wir mal das so. Da sehen wir einen Entity Object Code Generator, wo ich einen eigenen Entity Object erstellen kann. Ich erkläre auch gleich, warum man das machen möchte. POCO oder Self-Tracking Code. Also Self-Tracking Code bedeutet, dass ich die Klassen über Prozessgrenzen schieben kann und die tracken Delete, Updates und Insert selber und geben das dann wieder zurück. Hier kann ich die POCOs auswählen. Jetzt hier ein Add mache, sehen wir hier Modell 1 TT. Machen wir Add. Was er jetzt stellt in der Lösung sind TT-Files. Und diese TT-Files haben, kurz, das ist ein T4-Language, also Text-Template. Das kann man mit ASP klassisch vergleichen. Da wird einfach Code generiert. Also aus diesem Modell ist eine Webcast-Klasse generiert worden und diese Webcast-Klasse leitet sich auch von nichts ab und implementiert ein paar Properties und ist partial. Das heißt, ich kann jetzt auch noch zusätzliche Validierungsimplementierungen in einer anderen Partial-Klasse machen, weil diese Webcast-CS wird ja immer autogeneriert, da sollte man nichts ändern. Deshalb nimmt man die Partial-Keyword und kann dann entsprechend hier Änderungen machen. In den Types sieht man jetzt hier entsprechend ein paar Dinge. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal angucke, gibt es auch noch den Kontext. Der Kontext hat einen kleinen Bug in diesem TTM-Template. Und zwar hier Deferred Loading Enabled. Das gibt's nicht, ja. Das heißt nämlich jetzt Lazy Loading Enabled. Da haben sie das Template nicht angepasst. Das nehmen wir jetzt und stecken das in das TT-Template rein. Ich habe es jetzt nur an der einen Stelle angepasst. Ihr wollt nur kurz mit IntelliSense sehen, wie das aussieht. Lazy Loading Enabled, Lazy Loading Enabled. Das passen wir jetzt an. Und sobald wir diese Datei hier speichern, ja, wird das TT-Template neu erstellt. CS wird ausgespuckt, dann sehen wir hier überall Lazy Loading Enabled. Und das ist auch die korrekte Vorgehensweise. Und nun kann ich in meinem Code auch dementsprechend eine Webcast-Instanz machen, New Webcast und zum Beispiel sagen, Titel ist gleich Hallo. Und dann könnte ich sagen, using Model 1 Container Entities ist gleich New. Model 1 Container und Entities.WebcastSet Add Object WE. Und dann können wir das entsprechend mit Save Changes abspeichern. Ja? Also, POCO-Implementierung. Yes, all. Eine POCO-Implementierung habe ich mir jetzt hier generieren lassen. Füge das Objekt hinzu, speichere entsprechend gut ist. Und dann sehen wir auch im Server Explorer, dass wir hier Daten drin haben, Show Table Data, nämlich Hallo mit der ID 1. Ja? Also das ist ein ganz kurzer Eindruck von dem entsprechenden Entity Designer gewesen. Jetzt habe ich es für das Studio zugemacht, ist nicht ganz so schlimm. Hello Web! Ich mache nur eine kurze Pause, weil ich aufs WC muss, aber machen gleich weiter. So, da bin ich jetzt wieder. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich nichts gemerkt. Ich habe eine längere Pause gemacht. Nichtsdestotrotz, Hello Web ist so das nächste Thema, also webgetriebene Entwicklung. Da möchte ich so ein bisschen nur darüber erzählen, was in Visual Studio 2010 an Web-Frameworks zur Verfügung steht. Da gibt es zum einen das altbewährte ASP.NET WebForms-Modell, auch in der Version 4. Hier hat sich ein bisschen was getan in Richtung Client-IDs. Ich habe da mehr Einfluss drauf. Und auch ein paar, ich glaube ein, zwei Controls sind dabei. Da wird es aber auch einen dedizierten Webcast dazu geben. Ich glaube, den macht sogar der Dr. Holger Schwichtenberg. Und entsprechend, ja, werden wir da noch vieles dazu sehen jetzt in dieser Serie. Dann gibt es das ASP.NET MVC. Das ist jetzt hier nicht richtig. Das muss ich jetzt mal ganz kurz hier anpassen. So, jetzt ist es richtig. Das ASP.NET MVC 2. Model View Controller, das ist mit dem Service Pack 1. Ist es mit Service Pack 1 gekommen? Ja, ich glaube, es ist mit Service Pack 1 gekommen. Ist einfach eine andere Form, die ich wählen kann für Webentwicklung. Und dann gibt es eben noch bei uns die Ajax-Implementierung. Das ist eine Library, die es uns erlaubt. Relativ elegant, JavaScript getrieben mit Daten umzugehen zum Beispiel. Ich kann mit dem ASP.NET Ajax ein Table Tag in meinem HTML nehmen und daran zum Beispiel ein Data View JavaScript Objekt aus dieser Ajax Bibliothek binden. Was dann passiert ist, er erstellt automatisch die entsprechenden Data Columns, die notwendig sind, als Tabellenelemente, als TH-Elemente, als TD-Elemente, wo die Daten dann drin stehen, und holt das dann per Ajax, um das zu rendern. Also man kann wirklich eine reine, clientseitig getriebene Anwendung mit ASP.NET und Ajax 4 schreiben. Das Schöne ist, dass die momentan existiert das in der Beta 2 und als ASP.NET Ajax 4 Preview 6 im Web, wo man das auch mit bisherigen Visual Studio nutzen kann. Das Schöne ist, das ist jetzt mit der Preview 6 auch so erweitert worden, dass ich all diese Controls, die mit unserer Ajax-Bibliothek mitkommen, nun auch in jQuery als Plugins nutzen kann, sodass wir hier beides miteinander gut nutzen können. Dann gibt es die Möglichkeit, eben Windows Azure-Anwendungen zu schreiben in Visual Studio. Da kann ich mir dann die Tools installieren. Und eine dritte Sache, die noch Beachtung finden sollte, ist Dynamic Data. Das ist mir erlaubt, eben so Administrationswebseiten zu schreiben und Datensätze anzupassen. Ein Thema sind .NET Trier Services, die es einem erlauben, in Silverlight 3 entsprechend ja Domainobjekte zu spezifizieren, die sowohl auf der Server-Seite wie auch auf der Silverlight-Seite ein und dieselben Validatoren zum Beispiel besitzen, ein und dieselben Dienste ansprechen. Aber ich muss es eben nur einmal implementieren, das wird entsprechend Code generiert in der Silverlight-Client-Anwendung und muss dann nicht nochmal zusätzlich selber die Validierung schreiben. Allerdings bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob die .NET RIA Services Bestandteil vom Release sein werden oder ob die nachgereicht werden. Insofern möchte ich das mal anmerken. Wann nimmt man eigentlich was, wenn man mit ASP.NET programmiert? Grundsätzlich unten die Core Engine, klar, die beinhaltet Klassen, die alle Frameworks benutzen, aber es gibt, wie gesagt, drei Presentation Frameworks. Zum einen Dynamic Data und zum anderen grundsätzlich Webforms oder MVC. Webforms ist ein Page-Controller getriebener Ansatz, sprich ich habe meine Seite, wo die Logik hinterhängt und auch mein Controller entsprechend in den Code Behind rein implementiert ist. Bei ASP.NET MVC ist es so, dass ich mir einen losgelösten Controller habe, der Daten nimmt und diese in einen View zur Verfügung stellt. Also der View selber kann ich nochmal Controller-Logik, also könnte schon noch rein theoretisch auch einen Page-Controller noch zusätzlich beinhalten, aber hat in der Regel nur die View, die gerendert wird. Und vielleicht noch ein bisschen JavaScript, jQuery-Skript, um entsprechend, also JavaScript mit jQuery, um entsprechend Ajax-mäßig was zu machen. Dynamic Data gibt es, wie gesagt, einmal für Webforms als Template und einmal für MVC als Template. Und oder ich glaube nur für MVC mittlerweile. Ich bin mir leider nicht hundertprozentig sicher. Die Grafik könnte jetzt ein bisschen verwirren. Grundsätzlich kann man sagen, Webforms hat viele Vorteile. Es gibt viele Controls dafür. Es ist ein bewährtes Konzept. Hat aber auch Nachteile, wenn es ums Testen geht oder wenn es halt darum geht, dass man doch Anwendungen schreibt, die ein bisschen komplexer sich plötzlich darstellen als ursprünglich gedacht, wo man dann anfängt, einen Frontcontroller mit ASP.NET Webforms noch zusätzlich reinzunehmen. Also im Prinzip eine Mischung dann aus einem Model View Controller und Webforms zu machen, dann sollte man vielleicht, wenn man das im Vorfeld absehen kann, gleich auf ASP.NET MVC gehen. Nichtsdestotrotz haben eigentlich beide ihre Vor- und Nachteile und es ist eigentlich oft auch eine Geschmackssache. Entschuldigung. So, ein Thema, Parallel Computing. Das ist eines der großen Vereinfachungsthemen. Sehen wir uns mal diese Liste an. Liste an Rennfahrern. Wir möchten Rennfahrer in eine Liste stecken, die entsprechend einem bestimmten Kriterium entsprechen, nämlich einem bestimmten Namen. Und da möchten wir einfach sehen, haben die mindestens so und so viele Rennen gewonnen, also 5 Rennen zum Beispiel. Dann möchten wir die in eine Liste reinstecken und noch sortieren nach ihrem Alter. Das ist in .NET 2.0.3.0 Code mit 3.5 könnte man das als Link-Query schreiben. Aber wenn man diesen 2.0.3.0 Code entsprechend parallelisieren möchte, also das hinzufügen, nehmen wir an, das wären halt Listen, die wirklich ziemlich lange benötigen zum Sortieren und zum Hinzufügen. Wie müsste man das Ganze parallelisieren? Das würde dann etwa so aussehen, ja. Wir haben einen entsprechenden Aufwand erstmal abzuschätzen, wie man die Daten partitioniert. Was nimmt man da als Partitionskriterium? Ist einfach die Anzahl der Prozessoren, also der Kerne in meinem System. Und wenn ich das mich entschieden habe, das zu machen, erzeuge ich Threads. Ich muss die Threads synchron halten über Synchronisationskontexte, in diesem Fall ein Manual Reset Event. Ich habe dann auch noch zusätzlich ein Remaining Count drin. Dieser Remaining Count ist eine Variable, die ich dann auch über ein Interlock-Dekrement runterzähle, um entsprechend zu sehen, ob wir schon soweit sind. Also das ist ein kleiner Trick, ob wir eigentlich schon fertig sind mit allen Berechnungen. Wenn das nämlich so wäre, erst dann können wir die Sortierung machen und wir sehen, die Sortierung ist jetzt noch nicht mal parallelisiert. Ja. Also ein bisschen viel Aufwand, viel Infrastruktur und das möchten wir eigentlich nicht mehr, dass der Entwickler sich primär um so Infrastrukturthemen weiter Verteilung von Aufgaben auf mehrere Cores kümmert. Wir möchten nicht mal, dass er sich überhaupt darum kümmert, auf irgendwelche Cores irgendwas zu verteilen, sondern wir möchten einfach, dass der Entwickler in der Lage ist, seine Anwendung in Aufgabenpakete zu unterteilen und diese Aufgabenpakete einfach einem Scheduler zu übergeben. Und dazu bieten wir im Support im .NET Framework Concurrency Runtime ist eben die Implementierung des Schedulers und darauf basierend gibt es eben verschiedene Klassenbibliotheken. Umso weiter wir nach oben gehen, umso höher abstrakter sind diese Klassen. Also Task ist eine relativ Low-Level API. Also wir erzeugen keine Threads mehr, wir erzeugen Tasks, aber wir werden auch einen Parallel-Webcast zu diesem Thema haben vom Tom Wendel. Wir erzeugen Tasks. Und diese Aufgabenpakete übergeben wir der Concurrency Runtime und die sorgt einfach dafür, dass es verteilt wird, optimal abgearbeitet wird. Wenn wir nicht mit Tasks arbeiten möchten, gibt es eben die Parallelklasse und darauf aufsetzen gibt es eben noch eine Parallel-Link-Implementierung. Und die möchte ich mal ganz kurz zeigen auf Grundlage eines Demos, das da heißt BabyNames. Und dieses Demo, werden wir auch gleich nochmal schauen, machen wir nochmal Visual Studio auf. Dann gucken wir mal, ob wir das hier irgendwo noch haben. Da ist es, BabyNames. Laden wir es mal rein. Okay, um was geht's da? Das ist ein Demo, das die amerikanischen Kollegen geschrieben haben, aber es ist eigentlich relativ... also ich habe immer ein Raytracing-Demo bisher benutzt gehabt, aber ich denke, mit dem sieht man das eigentlich noch besser. Es gibt Geburtsstatistiken und diese Geburtsstatistiken kann man auswerten. Diese Anwendung wertet die folgendermaßen aus. Ich gebe einen Vornamen ein, zum Beispiel Robert oder sonst irgendwas, und ich sage den Bundesstaat, zum Beispiel WA für Washington. Dann wird geschaut in der Datenquelle, wie viele Babys wurden vom Jahrgang 1960 bis zum heutigen Datum mit dem Namen Robert im Staate Washington in einem Jahr geboren und zeige mir einen Graphen dementsprechend an. Die Query, die das macht, ist diese hier, ja, sequenzielle Query. Da sehen wir, ich gehe vielleicht auch noch ein bisschen runter, damit man das im Code besser sehen kann. Können wir ein bisschen nach rechts gehen. Oder machen wir es einfach kurz Vollbild. Machen das mal kurz hier runter. Okay. Also wir selektieren alle Namen, wo der Name eben äquivalent dem Vornamen ist, den wir suchen, wo der Staat auch geprüft wird und wo eben die Jahrgänge entsprechend eingegrenzt werden von 1960 bis dem Ende, ich glaube, das ist 2009, was wir angegeben haben. Und dann sortiere das Ganze noch und selektiere mir die Namen. Und diese Query ist nicht ohne, weil, machen wir Ctrl 5, starten wir die Anwendung. Wir sagen können, wie viele entsprechende Daten eigentlich drin sind. Hier haben wir jetzt einfach mal 250 MB in unserem Hauptspeicher drin an Daten. Wenn ich jetzt hier eine Link-Query drauf mache, sehen wir von 1960 bis zum Jahr 2000 machen wir die Auswertung. Also diese Query-Absätze für 250 MB, dann dauert es eine gewisse Zeit, ja, bis das gemacht wird. Mein Prozessor arbeitet ein bisschen und irgendwann kommt dann ein Ergebnis. Vielleicht 250 MB, doch ein bisschen viel gewesen. 16,54 Sekunden. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie das im Prozessor aussieht. Ich habe jetzt hier 4 Kerne. Machen wir jetzt nochmal die Query. Und wir sehen, der Prozessor ist nicht hundertprozentig ausgelastet, also unser System, sondern arbeitet mit einem Kern. Ein bisschen mehr CPU ist jetzt hier dabei, weil ich gerade einen Encoder noch mitlaufen lasse. Ja, darf man auch nicht vergessen. Ich nehme ja jetzt gerade das hier auf vom Screen. 16,7. Okay. Das gleiche können wir jetzt einfach mal parallel laufen lassen. Mit P-Link. Gleiche Datenmenge, 4 Cores. Dann sehen wir, dass das Ganze hochschnellt. Und entsprechend in 5,4 Sekunden fertig ist. Mit 3,09 Speedup. Also ich habe hier eine große Verbesserung an Geschwindigkeit, an Performance. Nämlich Faktor 3, ja. Was musste ich jetzt dazu tun, um diese Query dazu umzuwandeln? Nichts Besonderes. Es ist eine Link-Query, das ist die einfachste Abstraktion. Einfach hier dieses as-parallel hinschreiben. Also rein theoretisch könnte ich jetzt auch hier oben hier das hinschreiben, as-parallel. Und das ist gut. Dieses anders as, also with degree of parallelism, da kann ich nur angeben, wie viele Cores benutzt werden, also weil wir so einen Schieber in der Anwendung haben, aber rein theoretisch langt as parallel, dann nimmt er einfach die Summe an Cores, die da sind im System und parallelisiert diese Query. Das ist die einfachste Abstraktion. Wenn man also mit Link arbeitet, dann hat, und das sind jetzt wie gesagt nur eine Query auf Objekte, die im Speicher existieren. Das hat nichts mit Datenbank oder so zu tun. Dafür ist P-Link nicht gemacht. Das ist wirklich nur auf reine Objekte, die im Speicher sind. Dann wird eben entsprechend hier damit parallelisiert. Query der Expression Tree wird analysiert. Es wird eine Partitionierungsmethodik ausgewählt, abhängig von der Query, muss ich auch noch erwähnen. Ist nicht zwangsläufig gleiche Partitionierung, kann auch Round Robin sein, kann auch irgendwelche anderen Kriterien sein. Und dementsprechend kann man das jetzt hier sehen, wie das dann entsprechend funktioniert. Das war einfach mal so ein Geschmack auf den Webcast geben, der da kommt in der Richtung. Wie macht das der Scheduler? Also wir haben bisher immer mit Threads gearbeitet, hier haben wir die Global Queue, immer mit Threads gedacht. Was wir jetzt machen ist, ja, haben zwar immer noch Threads, ja, aber die kommen dann ran, haben Threadpool implementiert noch zusätzliche Queues. Und was wir jetzt machen, ist nicht mehr Threads erzeugen, sondern wir erzeugen Aufgaben, Tasks, Objekte. Und übergeben der Common Language Runtime diese Task-Objekte. Und die sorgt einfach dafür, dass die verteilt wird auf Kerne. Kerne entsprechen Threads. Threads können Unteraufgaben erzeugen, diese abarbeiten. Threads können leer laufen. Und wenn sie leer gelaufen sind, ist es interessant, dann gucken sie erstmal, ob es neue Aufgaben gibt. Wenn nicht, dann klauen die sich einfach eine Aufgabe eines bestehenden Threads, wenn er noch was in seiner lokalen Queue hat. Und können entsprechend hier optimales System ausnutzen. Und das ist hier so die gesamte Bandbreite an entsprechenden Klassenbibliotheken. Hier in der Mitte sehen wir die .NET-Bibliotheken, die drin sind. Hier rechts sehen wir die C++-Bibliotheken. Wir haben auch Support für Windows 7 User Mode Scheduling Threads, die basieren auf Fiber statt auf I.O. Und hier links haben wir auch Tools und diese Tools werden wir auch mit Sicherheit im Webcast sehen zu Parallel Computing. Letztes Highlight, das ich unbedingt auch zeigen möchte, ist Windows Workflow. Windows Workflow ist von der Idee her schon immer faszinierend gewesen, aber mit der bisherigen Implementierung vielleicht nicht ganz einfach zu bedienen. Ja. Ich erkläre mal kurz, was ein Workflow eigentlich ausmacht. Ein Workflow ist nichts anderes wie eine Ansammlung von Aktivitäten. Eine Aktivität wird zusammengefasst in einer mit mehreren in einem Workflow. Diese wird in einer Runtime abgearbeitet und es gibt halt Tooling, mit dem man solche Workflows erstellen kann. Es gibt noch gewisse Dienste, die ich nutzen kann, wie Persistenz, Tracking und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist folgende Idee. Die Idee, nämlich Implementierungsgestaltung auch Fachkräften zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte jetzt hier nur erwähnen, es ist nicht, es ist jetzt hier kein Endbenutzertool, was wir schreiben, es ist immer noch ein Framework, aber es bietet mir eben die Möglichkeit, wenn ich genug Aktivitäten für einen bestimmten Fachbereich schreibe, entsprechend auch fachbereichsspezifische Workflows erstellen zu können. Und wenn ich den Designer noch selber hoste und gewisse Funktionalität eben nur anbiete, um entsprechende Workflows anzupassen, dann wäre es durchaus denkbar, dass man domainspezifische Workflows Fachkräften selber in die Hand geben kann, die diese dann anpassen, mit einem dedizierten Set an Aktivitäten. Was die Grundlage dafür ist, dass sie keinen Code mehr schreiben müssen. Das ist A und O. Ja. Code darf nicht mehr geschrieben werden. Was ist aber Code letztendlich? Letztendlich ist Code eine Ansammlung von Stati, also irgendein Status, der gehalten wird im Speicher oder irgendwo anders. Und Eingabe und Verarbeitung. Ja. Verarbeitung durch den Control Flow. Wenn man das Ganze ein bisschen splittert, könnte man jetzt jede Methode hier, die eine Eingabe erwartet, erstmal auseinanderziehen. Zusätzlich jede Methode, die Eingaben erwartet, aber nicht zurückgibt, auch nochmal in eigene Aktivitäten packen. Wir haben also hier Eingabe und wir haben unseren Status, den wir uns merken müssen. Und den Status müssen wir uns global in diesem Kontext merken, in diesem Kontext des Control Flows. Und dieser Control Flow, der ist jetzt anpassbar durch Aktivitäten. Ja? Und diese Aktivitäten, das sind die Grundlage, um eben einen solches Beispiel, dieses Codefragment, könnte jetzt hier so aussehen in einem sequentiellen Workflow, dass eben eine User-Eingabe erfolgt, also der Username gelesen wird, das User-Passwort gelesen wird und dann validiert wird. Und das ist eine Präsentationsform, die auch Fachkräfte lesen können. Und jetzt stellt man sich einfach vor, da steht jetzt nicht Read-User, sondern, was weiß ich, Maschine, Fließband, Auto, Straße 1, Status lesen zum Beispiel und solche Dinge, ja. Und das möchte ich einfach so ein bisschen zeigen, was sich da getan hat. Deshalb eine ganz, ganz kleine kurze, weil dazu gibt es auch einen dedizierten Webcast, den wir dann machen werden. Zu Windows Workflow. Also machen wir einfach mal Konsolen-Workflow, ja. Workflow-Konsole Application 3. Babynames brauchen wir jetzt nicht speichern. So, da ist unser Workflow Designer. Das sieht jetzt auch ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, Variablen zu deklarieren. Ja? Argumente, die in den Workflow reinkommen und meine Imports zu sehen, die eben zur Verfügung stehen. Ich habe jetzt, machen wir das Variablenfenster zu, hier links, auch meine Toolbox mit den Workflow-Elementen. Wenn man sich die Toolbox anschaut, das erste, was einem auffällt, es gibt keine Code-Activity mehr. Das ist ganz arg wichtig. Wir möchten Workflow über XAML beschreibbar machen und entsprechend die Logik nicht mehr direkt in Code-Aktivitäten anbieten, die dann vielleicht ja nicht gut interpretierbar, weil vielleicht so auch zu viel drin ist. Ja. So, das heißt, wir haben hier Aktivitäten und wir haben neue Control-Flow-Möglichkeiten. Also hier die oben, da kennen wir ja die meisten, aber was neu ist, ist zum Beispiel dieses Flowchart mit einem Decision und einem Switch-Control. Und das Flowchart nehmen wir einfach mal hier rein. Das erlaubt es uns jetzt, mehrere Zweige zu machen, mit Variablen entsprechend umzugehen. Ja. Nehmen wir an, dieses Flowchart hier, gehen wir auf die Properties, Lizenz, Abfrage oder Lizenzbestimmungen akzeptieren. Ja. Tieren. So, das ist jetzt unser Flowchart, das wir hier haben. Also wir möchten Lizenzbestimmungen akzeptieren. Das heißt, um Lizenzbestimmungen akzeptieren, muss ich sie erstmal rausschreiben. Wir machen das einfach mal hier mit dieser WriteLine-Activity. So, dann sagen wir einfach mal Lizenzbestimmung anzeigen. Ja. Dann haben wir jetzt hier unseren Text. Das kann jetzt auch von irgendwo anders herkommen. Ich hack's jetzt mal hier direkt an. Und ganz wichtig, diese Elemente, die ich hier mal zum Programmieren benutze, sind Visual Basic, ja. Das ist auch wichtig zu wissen. Das ist ein bisschen verwirrend beim ersten Mal. Also in dem Fall sei einfach Lizenz, bla, bla, bla. Okay. Damit haben wir die Lizenzbestimmung. Und was ich jetzt auch noch machen möchte, ist eine zweite Write-Line Activity hinzufügen. Na? Ach, dann ziehen wir es halt einfach drauf. Die nennen wir jetzt einfach Lizenzvertrag annehmen. Ja? So, also wir zeigen zuerst einmal in unserem Flow, oder wir machen es hier ein bisschen so, dass wir das hier so rüberziehen. Zeigen in unserem Flow erstmal den Lizenzvertrag. Dann gehen wir hier wieder drauf und gehen auf die nächste Aktivität. Also das ist unser Programm. Fluss momentan, ja. Lizenzvertrag annehmen. Was wir jetzt hier nicht haben, ich muss mal kurz gucken, ist eine Read-Line-Activity. Also schreiben wir uns eine Activity einfach kurz. Gehen in den Solution Explorer, sagen Add New Item und dann gehen wir auf Workflow und schreiben. Das ist zwar eine Code-Activity an der Stelle, aber sie, also es heißt, sie benötigt ein entsprechendes Assembly, das mit ausgeliefert wird. Wenn ich XAML-basierte Aktivitäten mache, kann ich mit bestehenden Aktivitäten auch komponieren und muss unter Umständen keine eigenen Assemblies mitliefern. Und die nennen wir jetzt einfach Readline. So, und Readline gibt uns einen String zurück. Das hier brauchen wir alles nicht, was hier drin steht. Und wir sagen einfach Folgendes: Return Konsole.readline. Okay, das ist genau die Aktivität, die jetzt hier zurückkommt. Was bedeutet, dass wenn ich das jetzt einmal kompiliere, nur ein Sanity Check, succeeded. Okay, unser Workflow ist jetzt hier. Und wir haben jetzt hier in der Toolbox entsprechend unsere Readline Activity, die nehmen wir jetzt hier rein. Und die hat ein Result. Und dieser Result gibt uns das Resultat dieser Aktivität zurück, also diesen String, ja, den wir über die Konsole lesen. Benutzereingabe nennen wir das. Und dann machen wir einfach hier eine Verbindung. Das wird da aufgerufen. Und jetzt brauche ich eine Variable, ja. Lizenz angenommen. Oder nee, die Variable, dafür muss es ein Variablenamen sein. Lizenz akzeptiert, ja. Okay, das Scope ist Lizenzbestimmung. Genau. Also dieser Flowchart. Damit haben wir hier diese Variable erstellt. Und nun kann ich hier im Resultat, ich kann auch einfach das mal hier so aufmachen, hier im Resultat einfach sagen Lizenz akzeptiert. Ja. Ist einfach die Variable. Also das Resultat dieser Eingabe, Benutzereingabe wird an diese Variable gebunden im Workflow. Dann sagen okay. Was wir jetzt brauchen, ist eine Entscheidung letztendlich. Machen wir eine Decision rein. Die Entscheidung geht hier rein. Also das ist dann der Flow, der passiert. Gehen wir mal hier ein bisschen rüber. Und dann sagen wir vielleicht noch eine Write Line. Danke für Ihr Vertrauen. Eigentlich schlecht, ne? Danke. Oder jetzt beginnt die Installation. Punkt, Punkt. So, und das Installation beginnt. Werden wir ausgeben. Das passiert in dem True-Fall. Die Bedingung spezifizieren wir gleich. Und im Falschfall, ja, gehen wir einfach hier nochmal drauf, ja. Ist ja egal. Gut. Also in der Endlos Loop, bis er ja sagt. Die Condition, die gebe ich jetzt hier ein. Das heißt, Lizenzvertrag, das ist Lizenz akzeptiert, ist gleich Yes. Ja. Das muss true sein, dann geht er hier hin, ansonsten false. Und das ist unser Workflow. Vom Hosten her sieht es relativ trivial aus, ja. Das ist alles, was ich brauche, um das zu hosten und gut ist. Und jetzt drücken wir F5. Und nun kommt jetzt wirklich unser Workflow, Lizenz, bla bla. Achso, wir haben beim zweiten WriteLine, glaube ich, nichts angegeben, was er rausschreiben soll. Genau, dafür die Expression. Lizenz annehmen. Okay, und jetzt F5. So, also Lizenz. Jetzt starte ich nochmal diesen Workflow. Lizenz, bla bla. Lizenz annehmen. Nö. Lizenz annehmen. Yes. Installation beginnt. Ja. Wir können natürlich auch Breakpunkte setzen. Sind jetzt hier drin und können dann auch durchsteppen. Also das ist wirklich, wirklich ziemlich cool geworden vom Designer her. Kann auch gehostet werden und geskinnt werden, weil es WPF ist jetzt. Und auch die Activities können jetzt wirklich eigene XAML-Elemente als UI-Oberfläche haben und dementsprechend auch domainspezifisch vielleicht echt cool angepasst werden, ohne großen Aufwand. Das war, wie gesagt, nur ein kurzer Einblick. Zusammenfassen möchte ich sagen, nochmal, Visual Studio 2010 ist für uns nicht nur der Editor, es ist eine komplette Softwareentwicklungsplattform. Die ALM-Tools, wie gesagt, macht der Christian Binder eine Reihe von Webcasts zu. Wir können in bereits bestehende Technologien relativ komfortabel integrieren, indem wir eben COM-Interop-Verbesserungen drin haben, indem wir eben die Möglichkeit bieten, mit anderen Framework-Versionen mit dem Editor zu arbeiten und die Vereinfachung durch neue Technologien, wie ich auch gerade gezeigt habe, mit Parallel Computing, S-Parallel, wo ich mir nicht mehr so Gedanken machen muss, ich möchte einfach mal die Link-Query parallelisieren, dann mache ich es einfach, oder mit Workflow 4 die Möglichkeit zu geben, eben Fachkräften auch entsprechend Workflows zu designen. Wenn Sie mehr Fragen haben zum Thema Visual Studio 2010, und mehr Informationen suchen, können Sie erstmal auf dem Developer Center schauen, msdn2microsoft.com/de/vstudio oder auch mal auf meinem Webblog blogs.msdn.com/deparis und beim Webcast Finder finden Sie dann weitere Webcasts entsprechend zu den MSDN Webcasts. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Es war auch eine Menge Informatives für Sie dabei, das hoffe ich zumindest. Über Feedback freue ich mich. Ansonsten laden Sie sich die Beta 2 runter. Jetzt ist definitiv die richtige Zeit, das zu evaluieren. Wir sind feature complete und Sie können sich einen Eindruck dafür, also wir sind nicht bugfrei, aber wir sind feature complete.